Tag, liebe VfL-Fans. Der Podcast ist wieder da, mein VfL-Podcast. Ausgabe 10. Wir sind mittlerweile zweistellig, also so wie Hoffis Tore-Konto nach dem nächsten Pflichtspiel.
So.
10 Ausgaben. Ja, wir sind beim VfL, da muss man die Feste natürlich feiern, wie sie fallen. Das können wir. Einer kann das richtig gut, das kann ich bestätigen. Das ist mein geschätzter Kollege Jan Abend, mein Moderationskollege. Grüß dich, Jan.
Vielen Dank, das ist ein wunderbares Kompliment. Kann ich nur so zurückgeben. Ich freue mich auch sehr auf unsere Jubiläumsfolge, kann man ja fast sagen. 10 Folgen. Und heute, Daniel, haben wir einen ganz besonderen Gast, wie immer natürlich, aber heute noch ein bisschen besonderer.
Ja, natürlich.
Wen haben wir da?
Das ist vor allem ein Mann, der auch richtig gut feiern kann. Das konnten wir in der Vergangenheit auch öfter mal feststellen, denn der ist schon ein paar Jährchen her hier und der hat in dieser Zeit doch einige legendäre Spiele der jüngeren VfL-Geschichte miterlebt. Das ist Heiko Butscher. Grüß dich, Heiko.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig.
Schön, dass du da bist.
Wir freuen uns auch.
Danke. Jawohl, wir haben ganz, ganz viele tolle Fragen für dich vorbereitet, starten aber wie immer in unserem Mein VfL-Podcast mit unserer Runde.
Ja, sag mal schnell.
Sag mal schnell. Genau. Ich glaube, ich darf beginnen, ne?
Du darfst beginnen.
Heiko. Allgäu oder Ruhrpott?
Ruhrpott.
Mit welchem Trainerkollegen würdest du jederzeit ein Bier trinken gehen?
Armin Fee.
Wer war der wildeste Trainer, unter dem du gespielt oder gearbeitet hast?
Gert-Jan Verbeek.
Woher wussten wir das? Wie oft ist Heiko Butscher in seiner Karriere vom Platz geflogen?
Nie.
Das ist auf jeden Fall.
Habt ihr?
Natürlich.
Habt ihr? Scheiß.
Wir haben uns, haben uns ein bisschen vorbereitet, ja. Zweimal.
Ehrlich?
Mhm. Wann? Hast du verdrängt, ne? Wann? Es war einmal zur VfL-Zeit.
Ach, ich weiß es. Bei Eintracht Frankfurt im Pokal in Aue bin ich runtergeflogen. Rote Karte, Notbremse und beim VfL auch?
VfL auch, ja. Da haben wir angeblich gegen Schalke gespielt. War auch eine Notbremse.
Oh ja. Da. Löwenkranz.
Müssen wir auch nicht weiter.
Nö, aber dann war es zweimal.
Ja. Okay. Ist okay, als Defensivmann ist das okay, oder?
Ist gut.
Wie viele Buden hast du für den VfL gemacht in Pflichtspielen?
10.
Da wird gelacht.
Hast du noch ein paar Mal geträumt, ne?
Es waren 6.
Ah, ich habe die Traditionsmannschaft dazu gezählt.
Und Training wahrscheinlich.
Und, ja,
nein, es waren 6.
Ehrlich?
Einmal aber Bundesliga. Komm,
6 und 10.
Ja, also, okay. Ja, ist okay. Ja, einmal Bundesliga, durchgehen. Viermal Zweitliga.
Jubiläumsfolge 10, habe ich gedacht.
Ja, einmal DFB-Pokal. 6 Buden.
Okay.
Noch eine Frage zum Nachdenken. Mit welchem Mitspieler standest du in deiner gesamten Karriere am öftesten gemeinsam auf dem Platz?
Sag mal die Station. Freiburg oder Bochum?
Freiburg. Er ist eher in Richtung Freiburg unterwegs. Freiburg.
Tatsächlich, wenn man dem Portal transfermarkt.de vertrauen darf, habt ihr sogar in 2 Mannschaften zusammengespielt.
Ich habe jetzt 2 Namen im Kopf. Julian Schuster ist, glaube ich, nur Freiburg, oder ist er das? Ja, Julian Schuster?
Ja. Der ist es, ja.
Wer wäre der andere gewesen?
Stimmt, in Stuttgart. Tommy Bechmann habe ich noch als Treffer. Beide, aber dann war es Julian Schuster, der beim VfB Stuttgart haben wir zusammengespielt und dann in Freiburg, glaube ich, fast 4,5 Jahre.
Schöne Grüße rüber in den Breisgau.
Oh, die Frage mag ich. Vollbart oder 3-Tage-Bart?
Oh, dazwischen kann man ja nichts sagen. Ne? 6-Tage-Bart wäre, glaube ich, so mit das
Ich kenne mich bei dem Thema nicht aus, keine Ahnung.
3-Tage-Bart ist mir zu kurz. Vollbart hat meine Frau was dagegen, war früher mal und jetzt bin ich so gerade so mittendrin. Ne? Also ich mag rasieren nicht so gerne, voll schon gar nicht. Aber ich hätte es gesagt, 6 bis 10 Tage. Ist perfekt.
Okay, wunderbar. Gut, das geht dann Richtung Vollbart.
Je nach Bartwuchs.
Ja.
Kaffee im Ehrenfeld oder Shopping im Ruhrpark?
Boah, Kaffee im Ehrenfeld.
Porsche oder Bulli?
Beides.
Ist okay.
Welcher ist der beste Rocksong aller Zeiten?
Ich glaube, am meisten gehört über die Zeit und auch selbst gespielt ist, glaube ich, schon Enter Sandman von Metallica, hätte ich jetzt gesagt.
Okay.
Ja.
Und die letzte Frage. Direkter Klassenerhalt oder lieber über die Relegation?
Am liebsten direkter Klassenerhalt. Die Erfahrung aus der Relegation nehme ich sehr gerne mit, muss man aber nicht jedes Jahr haben. Aber wenn es dann so ausgeht, dann nehme ich auch die Relegation.
Wunderbar.
Darüber reden wir natürlich auch gleich noch. Also Leute, bleibt unbedingt dran.
Ganz genau. Ja, Relegation ist natürlich ein Thema, was wir noch aufgreifen müssen, das ist ja ganz klar.
Hätte ich mir fast gedacht.
Ja, das konnte man sich denken. Ne? Aber damit haben wir so ein bisschen die Brücke geschlagen. Wir haben mal zusammengerechnet und wenn wir richtig gerechnet haben, dann kommst du mittlerweile auf 15 Jahre VfL Bochum. Das war nicht die einzige Station in deiner Karriere. Wir wollen das mal so ein bisschen versuchen, chronologisch aufzubauen. Fangen aber natürlich mit dem Start beim VfL an. Da hattest du nämlich zwei Phasen. Die erste begann 2005. Da warst du bis 2007 als Spieler hier. Erstmals VfL also. Ja, und auch so eigentlich der richtige Beginn der Profikarriere damals, ne? Nimm uns mal so in diese Anfänge mit. Wie präsent sind die Gedanken damals noch an den ersten Start VfL Bochum hier?
Total präsent, weil das meine, wie gesagt, erste Profistation war, aus der ersten oder beziehungsweise dann damals zweite Liga. Wenn du als kleiner Junge von dem Profivertrag träumst, ja, ist das dann schon was ganz Besonderes. Und ich habe ja einen sehr ungewöhnlichen Weg genommen, der jetzt nicht so, ja, NLZ, Nationalmannschaft und ich weiß nicht, was alles beinhaltet, sondern ich komme ja quasi vom Dorf und habe mich da ganz, ganz langsam und einfach hochgearbeitet. Ich hatte zweimal Training pro Woche. Ich habe mir noch irgendwo irgendwelche Einheiten zusammengeschustert und bin dann aus dem kleinen Dorf in die Großstadt mit 18. Ich habe meine Schule quasi zu Hause abgebrochen, habe das letzte Jahr in Karlsruhe dann gemacht und das war der erste Step so Richtung, ja, was heißt es überhaupt, Fußball zu spielen und das dann täglich Fußball zu spielen. Und deshalb habe ich da Step by Step gemacht und kann das jetzt für meine Arbeit halt super nachvollziehen, was zweite Mannschaften auch angeht, dass es ungewöhnliche Karriereverläufe gibt, ne? Dass man nicht mit 17 schon in der Bundesliga spielen muss, sondern man kann auch jeden Schritt pro Jahr machen oder einen Schritt pro Jahr machen. Und das war ja bei mir dann genau so. Ich habe den Weg über die zweiten Mannschaften gefunden, habe mich da stetig weiterentwickelt und irgendwann war dann die Möglichkeit da, in den Profifußball zu gehen. Und ich weiß noch, wie wir im Trainingslager waren mit dem VfB Stuttgart damals. Ich hatte das Glück, dass sich Philipp Lahm den Fuß, glaube ich, gebrochen hat oder den Knöchel gebrochen hat. Und ich damals dann mit ins Trainingslager durfte nach Marbella. Und das kann man sich so vorstellen, ich erzähle schon wieder viel zu viel, aber
wir hören dir gerne zu.
Das ist eine Trainingsanlage, da waren, glaube ich, 8 oder 9 Mannschaften waren da und jeder ist mit dem Bus noch weiter vorgefahren und da haben dann den ganzen Tag Bundesligamannschaften trainiert und internationale Mannschaften trainiert und ich war mit dem VfB Stuttgart da und der VfB Bochum war mit Peter Neurohr auch da und damals auch Fanny Heinemann, der jetzt ja mein Co-Trainer ist, und so hat sich das irgendwie ergeben, dass wir Testspiele hatten und du hast natürlich dann auf der Anlage viele Spiele geguckt und da war der erste Kontakt da, wo es dann hieß, oh, der ist vielleicht gar nicht so schlecht, der kommt aus einer zweiten Mannschaft, ne, ist 24, ist noch entwicklungsfähig und so hat es da zum ersten Mal einen Kontakt gegeben und als es dann wirklich hieß, ja, du könntest zum VfL Bochum wechseln, war das natürlich ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht.
Das heißt, das war so eine richtige Zufallsbegegnung eigentlich, du hast die Jungs da getroffen oder die haben dich gesehen und du hast so deine Visitenkarte abgeben können?
Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mit dem VfB Stuttgart, damals Matthias Sammer Trainer, das war eine Champions-League-Truppe, die haben, glaube ich, um den zweiten, dritten, vierten Platz gespielt, also qualitativ unfassbar gut und die haben zwei Testspiele abgemacht. Eins war um 16 Uhr und das nächste war um 18 Uhr und er hat zwei Mannschaften gebildet und die 16 Uhr Mannschaft, die hat gegen, ich weiß nicht, XY gespielt und ich hätte im zweiten Spiel hätte ich von Anfang an gespielt. Aber ich sollte auch in der ersten Partie mit auf die Bank, falls was passiert. Und es hat sich tatsächlich in der ersten oder in der fünften Minute, Markus Babbel war das damals, hat sich verletzt. Und ich war der Einzige auf der Bank. Ja, und dann guckte Matthias Sammer so nach links und sagte, Butsche, kannst du spielen? Dann sage ich, klar. Ja, dann habe ich da 85 Minuten gespielt, hatte ich 10 Minuten Pause und dann hat die zweite Partie angefangen. Und ich sollte da durchspielen. Und ich weiß noch, wie der Arzt sagt, ja, kannst du nicht machen. Es hat noch nie einen Spieler gegeben, der da 170 Minuten am Stück spielt. Und Matthias sagt nur, Heiko, kannst du spielen? Ich sage, natürlich kann ich spielen. Ja, und habe da durchgerotzt, ne, und habe da halt alles auf den Platz gelassen. Habe mich ja meistens auch immer ausgezeichnet. Ja, und wenn dann der Richtige an der Seitenlinie steht und das vielleicht vielleicht dann auch sieht. So beginnen dann manchmal auch die Karrieren oder beziehungsweise das Interesse wird dann größer.
Ja, man muss aber Glück haben, ne? Ja.
Definitiv. Ja. Aber weil du vorhin sagtest, gar kein NLZ durchlaufen, hast du dir irgendwie in deiner Karriere auch mal gedacht, was wäre gewesen, wenn ich noch zusätzlich zu dem, was du da hattest, diese Ausbildung genossen hättest?
Nein. Okay. Also es gab die Möglichkeit einfach nicht. Dort, wo ich herkomme, aus dem Allgäu, da ist München 170 Kilometer weg, ja. Die nächstgrößere Stadt. Stuttgart waren 160 Kilometer. Und es gab weit und breit einfach keinen Verein mit einem NLZ damals. Und deshalb hat sich die Frage auch nie gestellt. Ne? Und würde ich auch nicht. Aber ich bin immer meinen Träumen gefolgt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war Einzelkämpfer, ich habe mich da immer durchgeboxt und ich hatte halt eine unfassbare Disziplin, also gegen mich selbst. Ich habe zusätzlich Trainingseinheiten gemacht, Zusatzschichten geschoben. Das war schon manchmal hart, aber hat sich dann schlussendlich gelohnt.
Ja, guck mal, alleine für so eine Story ist der VfL-Podcast natürlich super Dinge. Ja, noch nie gehört, aber toll. Also toller
Verlauf. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Ich bin auch absolut stolz drauf. Ne? Und da war es immer so, dass man sich alles irgendwie erarbeiten musste. Ne? Ja. Und selbst bei der Schulbildung war es schon so, dass man mir gesagt hat, du kannst zwar aufs Gymnasium gehen, aber es war noch nie jemand aus der Familie auf dem Gymnasium, wir können dir nicht helfen, da musst du dich durchboxen. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, bin ich halt der Erste. Ne? Und deshalb musste ich mir halt sehr, sehr viel selbst arbeiten und weiß, was es ist, was du investieren musst, um dann vielleicht ganz nach oben zu kommen. Und das habe ich mir immer so vorgestellt, was vielleicht später auch dann mal passieren kann. Und irgendwann steht man dann da so und denkst, wow, das ist schon krass, das so gelaufen ist.
Ja, krasser Verlauf. Schule hast du gerade angesprochen. Also da bist du dann von deinem Heimatort quasi nach Karlsruhe, sagtest du, das war so 12. Klasse oder sowas? 12.
Klasse, genau. Ich habe 13 gemacht, war auf einem jungen Internat, eine sehr, sehr, sehr gute Schule mit einem sehr durchschnittlichen Schüler wie mich. Aber auch da musste ich mich durchboxen und durchkämpfen. Und ich habe eine sehr kooperative Schule gehabt, weil dann der Wechsel anstand. Die 13. Klasse musste ich in Karlsruhe machen. Der KSC hat damals alles organisiert. Und ich musste auch früher von der Schule runter. Und da muss ich sagen, sie waren sehr, sehr kooperativ, haben gesagt, du machst das, wir unterstützen dich da. Und der Wechsel war am Anfang sehr hart, aber schlussendlich, muss ich sagen, hat mich das sehr geprägt und hat sich absolut gelohnt.
Du bist, also 12. Klasse ist man so 18 ungefähr, da bist du dann.
Bin ich gerade 18 geworden.
Das heißt, du bist dann alleine los, Familie ist natürlich in der Heimat geblieben und du warst dann so ein bisschen auf dich alleine gestellt.
In einer Zimmerbude, genau. Ja, die hatte, glaube ich, 30 Quadratmeter. Genauso, wie man sich das vorstellt. Selbst eingerichtet, selbst erlernt, wie man kocht, wie man wäscht. Alles selbst gemacht. Aber ich erzähle das absolut positiv, weil das hat halt einfach geprägt. Ne? Ich weiß, wie das geht. Das ist schon schön, wenn man sich alles da selbst beigebracht hat und auf eigenen Füßen steht.
Ist ein Thema, was auf jeden Fall hochinteressant ist, weil ich, also dieses Nicht-NLZ und Profi so mit 24, 25, kann man sich ja jetzt heute in diesem ganzen Ausbildungszuge da gar nicht mehr so vorstellen. Also ist das heute noch möglich, dass man so einen Karriereweg hinlegt? Ich denke da immer zum Beispiel auch an Miro Klose, der ja, glaube ich, auch so bis zu 19 irgendwie im Heimatverein mehr oder weniger gespielt hat und später ist der einfach Weltmeister, deutscher Meister und so weiter geworden. Also ist sowas heute noch möglich, dass es so laufen kann?
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es auch so laufen kann, ja. Es wird eher die Ausnahme bleiben, da bin ich mir eigentlich schon sicher. Aber das ist das, was ich den Jungs auch immer wieder vorlebe. Ich bin ja genau in diesem Metier jetzt auch gerade da drin, in diesem im Rahmen und möchte keinem den Traum nehmen. Ja, also viele sagen schon, mit 21 ist es ja schon vorbei, wenn du da nicht in der Bundesliga irgendwo gespielt hast. Und das ist absolut nicht der Fall. Ja, es kommt immer darauf an, dass du den richtigen Zeitpunkt erwischst, dass du dich natürlich kontinuierlich entwickelst, dass du auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Ja, und natürlich musst du das entsprechende Talent mitbringen, ja, diese Widerstandsfähigkeit mitbringen. Und ich sage, das ist viel auch der richtige Zeitpunkt, dass du in Topform in einem Topspiel dein Topspiel machst. Ne? Und so läuft das dann einfach, das kann mit 24 genauso noch laufen. Ja, und deshalb würde ich keinem einzigen den Traum nehmen wollen, dass es, wenn du es mit 21 noch nicht geschafft hast, dass es dann vorbei ist. Weil das ist so ein toller Sport und es gibt ja auch nicht nur diejenigen, die jetzt Millionen verdienen oder gutes Geld verdienen. Ich finde, mein Anreiz war ja auch, spiel Fußball und finanziere dir dein Studium nebenher. Und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe beim KSC in der zweiten Mannschaft gespielt, ja, und habe nebenbei Maschinenbau studiert oder angefangen zu studieren. Ja, und das war eigentlich für mich das Perfekte, ne? Und hat nur nicht so lange gehalten, weil dann der VfL kam und ich mich dann mehr auf Fußball konzentrieren konnte. Aber
sehr schöne Überleitung.
Ja, aber
da sind wir doch.
Ja, guck mal. Ja, mir ist es einfach, wie ich bin, wie gesagt, ganz konservativ erzogen worden und das war mir einfach wichtig. Berufliche Ausbildung, du brauchst ein Stammbein, du brauchst auch was für den Kopf, weil nur Fußball, für mich persönlich war das zu wenig. Da bin ich ganz ehrlich, ich brauchte einfach viel Beschäftigung und das habe ich da gefunden und das hat mich auch immer ausgeglichen. Ja, dann war ich fresh im Kopf. Ja, und das war mir wichtig, nicht den ganzen Tag nur auch vor der Glotze zu sitzen, sondern sich dann einfach auch ein bisschen was anzueignen.
2005, im August war es dann, hast du dann dein Debüt für Blau-Weiß gegeben. Erinnerst du dich genau ans Spiel, an die Situation?
Ja, jetzt muss ich nur überlegen, das zweite Jahr habe ich das erste Spiel in Mainz. Da bin ich eingewechselt worden. Jetzt überlege ich nur, welches das erste Spiel für den VfL war.
Sollen wir helfen?
Ja.
Es war gegen Aalen unter Marcel Koller.
Ja, Marcel Koller war klar, ja. In Aalen.
Mhm. Ein 2:2. Wie gesagt, also
ehrlich?
Wir sind natürlich Recherche-Weltmeister.
Natürlich.
Das muss stimmen. Er hat uns das Internet ja ausgespuckt, ein 2:2
also bei LR Aalen. Ich glaube euch total. Ich bin ganz ehrlich, LR Aalen wäre mir nicht... Oder Rot-Weiß. Nee, jetzt heißen sie Rot-Weiß, LR Aalen, ja, früher, genau.
Früher LR Aalen, genau.
Wäre mir nicht mehr eingefallen. Aber Marcel Koller ist klar, ein Trainer, der mich sehr geprägt hat. Schweizer Trainer, klar, 4-4-2 gespielt. Da habe ich zum ersten Mal so richtig mitbekommen, was Organisation auf dem Platz angeht. Ja, mit seiner ruhigen Art. Also das war schon ein Trainer, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe und sehr viel mitgenommen habe.
Auf Trainer kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen.
Ja, sehr spannend
auf
jeden Fall.
Du hast ja einige miterlebt. Wir haben aber noch so ein VfL-Spiel aus deiner ersten Zeit rausgekramt, an das kannst du dich bestimmt erinnern. Das war nämlich 2006 in Aachen, da ist der VfL aufgestiegen und zwar gemeinsam mit der Alemannia. Wir haben eingangs gesagt, du hast in der jüngeren VfL-Geschichte wirklich einige legendäre Spiele mitgenommen. Das war, glaube ich, so eins davon. Also kann sich immer noch so an diese Bilder wie Woschi und Landgraf da auf dem Platz sitzen und sich die Bierfässer anstoßen, wie auch immer. Das war eins davon. Kannst du dich an den Tag noch erinnern?
Absolut. Wir sind ja nach Aachen gefahren. Wir waren, glaube ich, 4 Spieltage davor mit 12 Punkten vorne. Es ging eigentlich fast nur noch um das Torverhältnis, aber war eigentlich fast nicht machbar. Aber wir waren noch nicht ganz durch und die Aachener sind am Vortag quasi durch das Ergebnis der anderen Mannschaften sind die aufgestiegen. Und wir haben natürlich in Aachen dann auch übernachtet und das war eine sehr kurze Nacht, weil die Aachener natürlich wussten, wo wir nächtigen und da hat man kein Auge zubekommen. Die haben natürlich gefeiert ohne Ende und wir wollten das dann am nächsten Tag klar machen. Ja, das ist der erste Aufstieg, den vergisst man nie. Und das Spiel, ich habe mit Marcel Maltritz in der Innenverteidigung gespielt. Wir haben, glaube ich, 2-0 gewonnen. Ja. Auf dem alten Tivoli, das ist auch ein legendäres Stadion. Wenn man da an die Kabinen denkt, an den engen Raum, wenn man dann ins Stadion kommt und das... Er war eine Bombenstimmung. Also das war noch so richtig Fußball, wie man sich ihn so vorstellt, wie er wahrscheinlich früher war. Ja, ein geiles Erlebnis.
Und dass dann halt auch beide Teams nachher feiern können, ist ja super selten. Ne? Also meistens hat man ja diese Konstellation, es gibt einen großen Gewinner, der feiert und einer ist halt bedröppelt.
Eine große Party. Ne?
Aber das war wirklich ein tolles Spiel. Ja, tolle Atmosphäre.
Und du hast es gerade gesagt, der erste Aufstieg, denn du bist ja ein richtiger Aufstiegsexperte.
Ja, das stimmt.
Auch das haben wir gleich noch ein bisschen hier als Thema.
Dann warst du auf einmal Bundesligaspieler. Vorher zweite Liga mit dem VfL, dann ging es in die Bundesliga. Das war dann, glaube ich, der ganz, ganz große Traum, ne, der dann irgendwie in Erfüllung ging.
Ja. Absolut. Also so ein Bundesligaspiel nimmt dir ja niemand mehr. Ja. Ne? Und auch das muss man sich erstmal erarbeiten. Ja, man kann immer sagen, da kriegst du eins geschenkt. Ja, das kann schon mal passieren, dass du mal reingeschmissen wirst, aber wenn du das erste gemacht hast, dann wirst du gierig und willst das auch bestätigen. Ja, und natürlich, wenn du dann so zurückblickst, wo du herkommst, was du dir da für Gedanken gemacht hast, da alles auf eine Karte dann irgendwann mal auch zu setzen und zu sagen, komm, ich probiere das jetzt mal und trotzdem noch nichts erreicht zu haben. Ja, du hast halt ein Bundesligaspiel gemacht, mehr ist das nicht. Du willst ja das auch dauerhaft dann machen und du willst ja auch der Mannschaft damit helfen. Und da ist das erste Bundesligaspiel immer was absolut Besonderes. Und ich meine, ich bin mir sicher, das war in Mainz. So, jetzt kommst du.
Das nehmen wir so.
Schauen wir nachher nach.
Da glauben wir dir.
Aber auch die Saison war dann ja irgendwie super krass, ne? Also Spätklassenerhalt gesichert. Schalke, glaube ich, dann noch die Meisterschaft.
Aber sowas
ja, von auch da, 2-1. Auch da hast du mitgewirkt. Ja, genau, das guck mal, reiht sich jetzt wieder ein in diese Legendenspiele aus den letzten Jahren. Das war auch so eine richtig krasse Nummer.
Das wird man nie mehr vergessen. Also diese Stimmung, das kannst du auch niemand erzählen, weil das kann man einfach nicht nachvollziehen, was da in einem abgeht. Das ganze Stadion nur weiß und blau.
Blau waren einige am Ende.
Das blau waren, weiß ich. Aber nicht nur die Zuschauer. ja, so tief wollen wir jetzt nicht reingehen, okay, aber ich kann auch da noch, ja. Da waren wir auch noch im Bermuda-Dreieck mit der ganzen Mannschaft. Ja, ne? Das kannst du damals, ja, kannst du ja machen, was da sich abgespielt hat. Ich weiß nur noch, dass ich nach diesem Spiel am nächsten Tag am Auto von Jürgen Dolz aufgewacht bin.
Am, nicht mal im.
Nein, nicht im, am.
Okay.
Genau, und dann haben wir am nächsten Tag trainiert. Aber ich war da auf jeden Fall.
Am ist gut. Das war so, ich glaube, so Ende April, da war es dann zum Glück schon ein bisschen wärmer.
Ja, absolut. Aber das war ein Erlebnis. Ja, das gibt es nicht oft. Ne? Einfach solche Spiele zu machen, wo du ja so richtig die Tugenden halt einfach rauslassen kannst, wo der Große kommt und du die einfach niederkämpfst und niederrennst und alles reinlegst. Und ich weiß noch, wie alle nach dem Schlusspfiff, ja, einfach nur, die haben sich gar nicht mehr gefreut, die sind einfach nur noch umgekippt, ne, weil du so ausgelaugt und ausgepumpt warst. Und das sind so Emotionen, das kann man gar nicht so richtig rüberbringen. Ja. Das muss man irgendwie erlebt haben. Ja. Und ich war dabei und da bin ich schon auch stolz drauf.
Ja, guck mal, 2 Jahre in dieser ersten Phase und so viel alleine da schon mitgenommen.
Ja, absolut. Ja.
Nach 2 Jahren war dann diese erste VfL-Zeit vorbei. Du bist zum SC Freiburg gewechselt. Freiburg, ich meine, das bringt man immer so an als Paradebeispiel für Ausbildung, Jugend, Förderung und so weiter. Du bist dann runter zum Sportclub. Das war dann erst zweite Liga?
Zweite Liga, genau. Ja. Also ich muss ja, ich fasse das einfach nochmals kurz zusammen, damit man den Zusammenhang dann auch versteht. Ich war jetzt nicht der absolute Sensationsspieler vom VfL Bochum. Ja, ich bin als junger Spieler hierher gekommen, der eher spät entwickelt war. Ich durfte hier meine 20, 25 Spiele machen pro Saison, aber ich war jetzt nicht kein Misimovic oder so ein absolutes Ausnahmetalent, ne? Und das habe ich natürlich selbst auch gespürt. Ich hab eine Phase gehabt, da habe ich viel gespielt. Dann gab es auch mal eine Phase, da hast du nicht so viel gespielt. Und ich persönlich, und ich bin sehr, sehr geehrt und kann mich sehr gut einschätzen, habe gespürt in der Bundesliga-Saison, das war super, das war toll, aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit und so konstant, dass ich dauerhaft jetzt den nächsten Schritt gehe und Stammspieler in der ersten Liga werde. Und deshalb gab es dann den Wechsel zum SC Freiburg, der natürlich einen tollen Namen hat. Der damalige Trainer Robin Dutt, der ja auch dann mal hier war, der wollte mich da unbedingt hinholen. Da gab es auch einen Wechsel. Volker Finke war, glaube ich, 17 Jahre da. Und sie wollten dann, oder beziehungsweise dann gab es da den Wechsel. Und ich habe gespürt, ich muss, glaube ich, einen Schritt wieder zurück machen, um dann hoffentlich die Stabilität zu haben, um dann wieder vielleicht ein oder zwei dann wieder nach vorne zu kommen. Und das war damals die Entscheidung. Genau. Und die habe ich durchgezogen. Und im Endeffekt, was genau die richtige Entscheidung?
Ja, 4,5 Jahre warst du hinterher in Freiburg. Und du hast Robin Dutt gerade schon genannt. Der war ja ein Großteil von dieser Phase dein Coach da. Und das haben wir dann hinterher natürlich auch gehört, als er hier beim VfL war. Aber ich glaube, das war schon so ein Trainer, der dich auch sehr geprägt hat, oder?
Absolut. Also insgesamt zu Trainern, ist alle Trainer, die ich hatte, und das meine ich wirklich komplett ernst. Da gibt es keinen einzigen Trainer, wo ich sage, das ist ein Vollpfosten. Ja, und da habe ich gar nichts mitgenommen. Das gibt es nicht, weil ich habe wirklich von jedem Trainer immer irgendwas mitgenommen, wenn es nur Details waren. deshalb bin ich da total stolz, wen ich da hatte. Ne? Und natürlich ist Robin Dutt ein ganz prägender Trainer gewesen, der mich erstens geholt hat, der mir das Gefühl gegeben hat, wichtig zu sein, der mir Verantwortung übertragen hat, der auch so Fußball spielen hat lassen, nach meinen Fähigkeiten, was ich gut konnte. Ne? Das hat einfach alles gepasst in einem Umfeld, ja, das schon auch toll ist. Ne? Das ist komplett anders. Da ist viel mehr Ruhe, da ist viel mehr Gelassenheit, trotzdem alles auf Fußball konzentriert, das hat in meiner damaligen Situation super gepasst. Ja, und deshalb habe ich da sehr, sehr viel mitgenommen, auch von der Arbeitsweise, weil ich mich sehr früh auch für das Trainerdasein einfach interessiert habe. Ne? Wie funktioniert was? Warum macht er eigentlich jetzt das? Und was will er damit bezwecken? Das habe ich mich immer gefragt, ne? Obwohl ich wusste, ich bin Spieler, ich muss erstmal meinen Job machen. Ne? Ich habe gar nicht so viel hinterfragen, du musst machen, du musst liefern. Und trotzdem war das immer sehr, sehr interessant, auch da sich mit Trainern dann auch mal zu unterhalten, weil das auch ganz normale Menschen sind. Ne? Die wollen Fußballspiele gewinnen, die wollen die Mannschaft weiterentwickeln, die wollen selbst weiterkommen. Ja, und da kannst du wahnsinnig viel rausziehen.
Aber das mit dem Interesse ist ja schon dann eine sehr gute Brücke zur nächsten Station. Wir überspringen jetzt mal die 4,5 Jahre Freiburg so ein bisschen. Mhm. Da war übrigens auch der nächste Aufstieg dann natürlich wieder. Also der Experte hat sich so langsam herauskristallisiert. Dann ging es im Winter 2011/12 zu Frankfurt. Freiburg war dann irgendwie vorbei. Dann Frankfurt. Und da hat sich ja auch schon so ein bisschen rausgestellt, dass du so in den Trainerjob zumindest so ein bisschen reinschnuppern konntest, oder?
Das ist richtig, ja. Ich hatte, das Ende in Freiburg war vielleicht nicht ganz so schön, wie man sich das vorstellt, aber auch da habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt absolut auch nutzen kann. Aber so ist es als Fußballspieler, wenn du dann nicht mehr auf dem absoluten Top-Level bist, ja, dann gibt es Veränderungen und dann kam die Anfrage aus Frankfurt. Eintracht Frankfurt, das hat mich total gereizt. Im Endeffekt war es eine überragende Station, auch von der Erfahrung her, obwohl ich da gar nicht so viele Spiele gemacht habe. Aber da hatte ich einen Trainer mit Armin Fee, der mir total das Vertrauen geschenkt hat, ob ich gespielt habe oder ob ich nicht gespielt habe, das war da egal. Aber er hat gemerkt, dass ich ein sehr wichtiger Baustein für ihn bin, für die Mannschaft. Und ich konnte die Mannschaft toll unterstützen, auf dem Feld, aber auch dann in der allgemeinen Trainingsarbeit. Und er war derjenige, der gesagt hat, was ist denn mit dir? Ne? Ich glaube, aus dir könnte mal ein ganz guter Trainer werden. Dann sage ich, ja, aber jetzt bin ich ja nur Spieler. Dann sagt er, warum? Fang doch jetzt schon mal an, ne? Wenn du dich dafür interessierst. Mach doch schon mal deine Trainerscheine. Dann habe ich gesagt, ja, die B-Lizenz, die habe ich ja schon, aber jetzt müsste ich ja dann die A-Lizenz machen. Nebenbei habe ich immer am Stützpunkt noch ein bisschen hospitiert und habe da ein bisschen was gemacht. Dann sagt er, ja, dann geh doch einfach und macht den Lehrgang. Dann sage ich, Trainer, wir spielen doch am Wochenende in der Bundesliga, ne? Wir haben Training. Da sagt er, und? Dann sage ich, ja, wie stellst du dir das vor? Ja, Grünberg ist hier um die Ecke, dann machst du die A-Lizenz von Montags bis Freitags, wirst du auch ein bisschen kicken und am Samstag setzt du dich auf die Bank. Dann sage ich, meinst du das jetzt ernst? Dann sagt er, ja, klar. Ach, und stark. Der hat es durchgezogen. Und das ist halt, das sind Trainer, die ja, die halt einfach eine bestimmte Note dann auch haben, die menschlich sind, die auch wissen, was man braucht, und auf mich konnte man sich immer verlassen. Und dann war ich wirklich 4 Wochen lang war ich in Grünberg und habe die A-Lizenz gemacht und habe mich am Wochenende auf die Bank gesetzt und wenn ich gespielt habe, habe ich gespielt und wenn nicht, dann nicht, habe ich die Mannschaft und unterstützt.
Wie war es so in der täglichen Trainingsarbeit bei Frankfurt? Hast du da dann auch schon Aufgaben eines Co-Trainers übernommen oder da warst du noch Vollspieler?
Nee, nur okay. Rein ja. Spieler, genau, aber ich konnte überall, konnte ich meine Fühler reinstecken und konnte da lernen und was mitnehmen, konnte Fragen stellen, die wurden auch alle beantwortet, also du ziehst ja wahnsinnig viel, ne? So aus dem Training, wer macht was, wie spielt man, was für eine Spielphilosophie, wer verhält sich wie, in welchen Situationen. Da habe ich mir auch viel Notizen gemacht und habe dann viel aufgezeichnet, ja, einfach um das zu haben, ob ich das später jetzt benutzt habe oder nicht, weiß ich nicht, aber da geht's viel auch um Feldgrößen, ne? Wie spielst du 6-6, ne? Wie groß machst du das? Wenn du das schmal machst, dann hast du eher den Effekt, wenn du das sehr breit machst, dann habe ich den Effekt. Das sind solche Sachen gewesen, die mich immer interessiert haben und das habe ich mitgenommen und das fällt einem natürlich einfacher, wenn du selbst mal gegen die Kirsche gepölt hast, ne? und ein Gefühl hast, als wenn du jetzt komplett aus einer anderen Richtung kommst.
Also schon nah dran so am Trainer-Dasein, eigentlich in der Phase schon, aber so ganz Fußballschuhe an den Nagel hängen war noch nicht, denn unser aller Glück, du bist dann ja noch mal zum VfL gekommen. 2 Jahre hinten dran gehangen.
Ja, das war dann auch familiär, muss man einfach sagen, eine Entscheidung. 33 gewesen, ja, wo schlagen wir die Zelte auf, ne? Die Kinder geboren, wo geht's dann irgendwann mal hin? Und mir hat das im Ruhrpott immer sehr, sehr gut gefallen, speziell Bochum, weil das meine erste große Station war, sage ich jetzt mal, außerhalb von Baden-Württemberg. Und mich hat die erste Zeit einfach geprägt. Ich habe da sehr viele positive Erfahrungen gemacht mit den Menschen hier. Ich mag das, wenn nicht immer alles perfekt ist. Ja, nicht nur High Society hier und dort und alles ist super und alles ist toll, ja, sondern hier ist ein bisschen rauer. Ne? Und das mag ich. Da muss man sich auch viel erarbeiten. Man kann sich auch viel erarbeiten und man muss büffeln. Ne? Und das mag ich einfach. Und deshalb sind wir hier wieder zurückgekommen. Meine Frau kommt ja aus Bochum, die ist Bochumerin, ja, und da ist jetzt unsere Homebase und deshalb sind wir hier.
Ja, seit mittlerweile 13 Jahren, haben wir gerade gehört, seid ihr wieder zurück und du hast Gefallen am VfL gefunden, der VfL aber natürlich auch an dir. Das zeigt ja schon allein die Tatsache, dass du direkt nach dem Karriereende quasi den nächsten Schritt gemacht hast und sofort eigentlich im Trainerbereich im Talentwerk eingestiegen bist. Ne? Es ging nahtlos weiter eigentlich, ne?
Es sollte eigentlich gar nicht nahtlos weitergehen, weil jeder, der dann irgendwann auch mal für sich entscheidet, jetzt ist dann genug, jetzt reicht es, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter und der Schritt ist gar nicht so einfach. Aber irgendwann macht es Klick und dann weißt du, jetzt ist es vorbei. Und dann ist immer erstmal der Drang so, jetzt alles mal abstreifen, jetzt machst du mal ein Jahr lang nichts und erstmal so runterkommen und runter trainieren und so, ja, nicht das Leben genießen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber das hat gerade mal 3 Wochen gehalten, ja? Und das war nicht mal eine Sommerpause. Und
aber das war erst der Plan, das so zu machen.
Ja, absolut, das war der Plan, ja, und nach 4 Wochen stand ich wieder auf dem Trainingsplatz als Co-Trainer von Dimi Kramotzis bei der U16, ja, und war völlig verzweifelt und habe gemerkt, Trainer ist was komplett anderes als Spieler sein. Und ja, es war eine super Erfahrung, gerade auch mit 15-Jährigen, Vollpubertät, ja, die haben alles Mögliche im Kopf, nur nicht Fußball. Also ich komme aus dem Profifußball, ja, wo alles strukturiert ist, wo alles immer nur auf Leistung getrimmt ist. Ja, und ich habe gesagt, Dimi, das mache ich 2 Wochen. Ne? Das geht nicht. Ne? Ich weiß noch, wie ein Spieler. Ich sollte eine 1-gegen-1 Übung machen und der Spieler spielt den Ball zum Gegenspieler, der geht auf ihn zu, er will ins 1-gegen-1 gehen, er legt den Ball vorbei und dreht sich um und geht wieder in seine Gruppe. Dann sage ich, stopp, wie verteidigst du? Ne? Dann sagt er so original zu mir, hey Bruder, chill mal, ich bin Offensivspieler. Ne? Ich muss so keinen Defensiv-Zweikampf machen. Sag mal, du kannst reingehen, mein Freund, ne? Habe ich ja noch nie erlebt. Ja, und die so, nein, kannst du nicht machen, ne? Wir müssen das denen beibringen und so. Und damit bin ich am Anfang gar nicht klargekommen, ne? Aber, ja, ich war lernwillig, ne? Ich habe gesagt, das ist ein neuer Job. Ich habe zwar sehr viel Erfahrung als Spieler gesammelt, aber, wie viele Beispiele gibt es, die Nationalspieler waren und meinten, ja, Trainer werde ich so nebenbei, das hat noch nie funktioniert. Wenn du bereit dazu bist, von null anzufangen und viel dazu zu lernen, ja, und das war ich. Und ich habe ganz klein angefangen bei der U16, ja, bin dann irgendwann mal in die U19 gekommen als Co-Trainer, dann als Cheftrainer. Ja, ich habe meine Trainerlizenzen gemacht, ich habe mir Zeit gegeben und jetzt bin ich auch schon einige Jahre dabei. Und wenn du das machst, glaube ich, hast du eine sehr, sehr gute Basis, um dann später dann das machen zu können, was du auch möchtest.
U16, U19 hast du gerade genannt. Dann ja auch Co-Trainer bei den Profis, Interimstrainer bei den Profis. Auf die 3 Phasen wollen wir gleich auch nochmal eingehen. Trainer U19, ja auch für den Gesamtsport im Talentwerk zuständig. Mittlerweile Trainer U21, da ist ja schon fast jede Position durch hier.
Das stimmt. U12 fehlt noch.
U12, ja.
Das vielleicht dann im Rentenalter.
Gut. Sehr gut. Stimmt, ein paar Jährchen hast du ja noch. Viel im Nachwuchs unterwegs, aber auch gerade schon gesagt, 3-mal Interimstrainer bei den Profis. Ich kann mich noch an das allererste, also an das Darmstadt. Erste Mal erinnern. Das war ein Spiel, genau, Darmstadt. Ein enorm wichtiger Sieg damals, glaube ich. Das war auch eine ganz kritische Phase, ne? Da warst du einmal oder das erste Mal verantwortlich für die Profis hier zu Hause, Darmstadt. Ja, wie war das denn, wenn man auf einmal dann der Chef im Vonovia Ruhrstadion drüben ist und für die Profis in so einer komplizierten Phase auch verantwortlich ist?
für mich war das gar keine Frage und ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, weil ich immer den Verein gesehen habe, dass es weitergeht. Ich kenne ja die Rollen, was du als Cheftrainer machen musst, was du als Co-Trainer für eine Rolle hast. Und so war es damals auch. Da hast du nicht viel Zeit zu überlegen, weil es einen riesen Apparat gibt, der weiter funktionieren muss. Ne? Und wenn der Cheftrainer weg ist, gucken sich alle an und sagen, was ist jetzt, was passiert jetzt? Ne? Und dann musst du schnell eine Entscheidung treffen. Und wenn du gefragt wirst, ja, kannst du das für das eine Spiel oder vielleicht für zwei Spiele machen, da gibt es nichts zu überlegen. Dann sagst du, alles klar, machen wir und los geht's. Ne? Weil du die Verantwortung dann für die Mannschaft hast. Sie muss erstmal wieder ja in ihren Rahmen reinpassen. Ja? Du musst die Abläufe, die müssen ja weiterlaufen. Ne? Du brauchst einen Trainingsbetrieb, du brauchst einen Inhalt. Ja, du musst die Situation schnell erfassen. Da geht es ja viel um das Spätere, was dann passiert, weil du mit einem Spiel dann sofort wieder irgendwie einen Turnaround schaffen kannst. Ja? Und deshalb gab es da gar nicht viel zu überlegen. Rein machen und schauen, dass du für dieses eine Spiel die Mannschaft so aufstellst, dass der Funke immer überspringt, ne? Dass du das Publikum holst. Ne? Und das war damals gegen Darmstadt, wo wir, glaube ich, 1-0 sogar zurücklagen, ja, genau, ja. War das dann der Fall.
Ja, das hat sehr gut geklappt in dem Moment dann. Ja, und wie du schon sagst, du bist dann auf einmal für dieses Große verantwortlich und dann hat es aber Erfolg gebracht, es hat geklappt. Was fällt denn da nach so einem Spiel dann bei einem ab? Also wie groß ist die Erleichterung, dass das funktioniert hat? Hätte ja auch komplett in die Hose gehen können.
Ja, aber ich habe das immer als Job und meine Aufgabe gesehen. Wenn du Co-Trainer bist, dann bist du Co-Trainer und machst deinen Job. Wenn du dann kurzzeitig die Verantwortung bekommst, dann machst du deinen Job. Ja? Mir wurde dann immer, das ist halt so, und wenn du dann Ex-Spieler warst und hast gerade den Fußballlehrer gemacht und ich weiß nicht was, ja, dann kommt immer gleich das Erste, ja, bleibst du jetzt Cheftrainer oder nicht oder was weiß ich, das hat mich immer genervt, ne? Und da wurde mir auch sehr viel unterstellt, das hat mich schon auch echt gewurmt. Ne? Ich war aber immer sehr, sehr rational. Ne? Ich weiß ja, wie die Mechanismen sind. Du brauchst da verdammt viel Rückhalt, brauchst sehr, sehr viel Vertrauen. Ne? Und das spürst du. Und ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn die Voraussetzungen einfach auch gar nicht gegeben sind, dann ist mit mir auch nicht zu rechnen. Dann weiß ich, was meine Rolle ist. Und so habe ich das immer interpretiert. Und da fahre ich ganz gut mit.
Lass uns auf das letzte Mal blicken, als du als Interimstrainer für die Profis verantwortlich warst. Das war dann ja ein bisschen länger die Phase, als dann Thomas Letsch den Verein verlassen musste, hast du mal wieder übernommen. Und ja. Dann ging es ja auch ganz gut los und es sah eigentlich auch so aus, nach Siegen gegen Hoffenheim und Berlin, dass es mit einem direkten Klassenhalt alles klappt. Wie war die Phase für dich?
Vielleicht erinnerst du dich. Ja, die war natürlich schon leicht verändert, weil ein längerer Zeitraum da war. Mit eigentlich waren es 6 Wochen, 6 Spiele. Ja, und da konntest du schon was verändern. Also gerade inhaltlich konntest du was verändern. Das ist halt dann die erste Aufgabe. Du gehst erstmal die letzten Spiele durch. Was ist gut gelaufen? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Wo hat die Mannschaft wirklich jetzt Probleme gehabt? Ist es nur ein mentales Problem? Ist es wirklich auch vielleicht ein inhaltliches Problem, wo du sagst, das hat nicht so ganz gepasst? Das ist einfach Trainingsarbeit oder Trainerarbeit. Da analysierst du erstmal und legst dann fest, auf was du den Schwerpunkt legen möchtest. Und wir sind auch nicht so ganz so gut gestartet, glaube ich. Das erste war ein Unentschieden gegen Heidenheim, genau. Dann in Wolfsburg unglücklich 0-1. Dann war ja schon wieder alles in Schutt und Asche hier. Ne? Dann wollte man schon wieder den Trainer wechseln nach 2 Spielen. Ja, aber so läuft das. Ja, ja. Also sage ich ganz, ganz neutral. dann kamen die 2 Siege. Und dann waren wir, glaube ich, 4 Punkte vor, so viel ich weiß genau. Ja. Und da war ein Punkt erreicht, wo wir alle irgendwie dachten, das war's, ja, das muss reichen. Und es hat sich so irgendwie die ganze Woche eingeschlichen, ja, die Mainzer gegen Dortmund und das wird schon klappen. Und die haben da noch eine Rechnung offen und die Dortmunder, die werden das schon machen. Ja, und das hast du gespürt. Auch wir haben da dagegen gearbeitet, haben gesagt, verlasst euch nicht auf die Dortmunder. Wir haben hier gegen Leverkusen, ja, gegen den deutschen Meister, ein absolutes Endspiel. Wenn wir da einen Punkt holen, dann sind wir durch. Aber es war halt einfach dieses Gefühl, auch so im Umkreis, ja, ja, die Dortmunder machen das schon, ne? Und dann wurde mir auch schon viel zu viel gequatscht. Und das war einfach, du hast ein Gefühl und sagst, nee, das ist falsch, ne? Willst dagegen arbeiten, aber das kriegst du nicht irgendwie so richtig hin. Und genau so war es dann auch, ne? Dann führt Mainz, glaube ich, 3-0 nach der ersten Halbzeit. Und wir müssen ran, ja. Und dann haben wir auch noch sehr, sehr gut angefangen hier gegen Leverkusen, ja. Rote Karte, keine Chance für 5-0, hat natürlich dann auch sehr wehgetan. Und dann fährst du nach Bremen und da war immer noch dieses Gefühl, ja, die Freiburger, die werden dann schon bei Union Berlin, werden die einen Punkt holen, ja. Und das war so ein bisschen das Problem, dass wir das einfach nicht hinbekommen haben, diese Schärfe, ja, auf unser Spiel zu schauen, was uns da die Tage oder die Wochen davor so stark gemacht hat, und haben dann ein richtig schlechtes Spiel in Bremen gemacht, und dann war es genau so, wie es halt nicht hätte kommen sollen.
Dann sind wir in der Relegation angekommen. Ja, dieser ganze Saison-Endspurt, das war ja Drama pur, das war ja filmreif. Wir sind eh gespannt, wann das ganze Ding mal verfilmt wird. Jetzt haben wir gehört, guter Start, irgendwie so eine Sicherheit hat sich entwickelt, und dann ging es komplett in die andere Richtung mit den beiden Niederlagen. Das war dann natürlich auch, Bremen war ein richtiges Kackspiel, das wissen wir noch, aber
ich hätte Scheißspiel gesagt, aber das trifft es schon. Ja, das war einfach ein richtig schlechtes Spiel.
Genau, dann natürlich noch diese Sache parallel damit Union Freiburg, was du angesprochen hast, ja, und dann bist du auf einmal in der Relegation. Da musst du ein paar Tagen dich darauf konzentrieren.
Ja, wir hatten ja auch dann noch interne Querelen, das kam ja auch noch hinzu, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber es hat sich nicht mehr um Fußball so richtig gedreht und niemand ist da richtig angekommen in dieser Relegation, ja. Und dann spielst du gegen Düsseldorf und dann heißt es immer noch, ja gut, zweite Liga, komm, dann schaffen wir es halt da so, ne? Aber wir waren noch nicht bereit. Wir waren nicht bereit, ein Spiel zu machen gegen eine Mannschaft, die im Flow war, die wahnsinnig viele Spiele gewonnen hat, und wir kommen gerade aus der anderen Richtung und sind uns vielleicht doch zu sicher, weil die Statistik ja sagt, dass der Erstligist sowieso meistens drin bleibt und alles Mögliche. Dann diese ganzen Querelen, lauter Nebengeräusche, das war schon viel, und wir waren für dieses erste Spiel nicht so bereit, wie man sich das hätte vorstellen wollen. Ja, und es lief auch ganz, ganz blöd hier zu Hause, ne? Und klar, da ist jeder rausgegangen und hat gesagt, das war's. Und so war ja auch die Stimmung danach. Also ich bin ganz ehrlich, das war ja bei mir genauso. Ich bin nach Hause gefahren, habe gesagt, so, das war's, und du bist auch noch verantwortlich für den Abstieg, ne? Und mal schauen. Also ich sehe jetzt gerade irgendwie nichts, woran ich mich klammern kann.
Ja, guck mal, genau das habe ich mich gefragt. Also in dem Spiel lief ja auch irgendwie alles falsch, und dann bist du mit 0-3 hinten. Und ja, klar, eigentlich ist das Ding ja durch. Also wir saßen ja auch selbst so im Büro und haben gesagt, okay, das Ding ist durch. Und dann hörst du so einen Satz wie von Kevin Stöger nach dem Spiel: Wenn die hier 3 Tore schießen können, dann können wir das da auch. Das zeigt so den Glauben, dass da noch was möglich ist. Aber wie viel Glaube war denn so im Team drin überhaupt noch?
Ich glaube, das ist auch so ein Reflex, was du dann rauslässt. Ich weiß nicht, ob du dann komplett da dran glaubst, aber das sind halt diese Wettkämpfer, das sind Sportler, das sind Fußballprofis. Ja, schlussendlich geht es darum, Spiele zu gewinnen, weil ihr spielt ja selber auch ein bisschen Fußball, ne? Und die schönste Zeit. Ihr versucht es, ja. Aber es gibt ja immer etwas, und das sage ich meinen Spielern ja auch, was es ja eigentlich ausmacht. Natürlich spielst du wegen der Kohle und Zuschauer und du kriegst tolles Ansehen und alles. Für mich ist das ein bisschen, ich reduziere das mal. Für mich sind das diese Gefühle, in der Kabine zu sein, ja, geile Mucke zu hören, ja, du hast was zusammen geschafft, ne? Du riechst den Schweiß, du riechst auch Siege. Ja, in der Kabine. Und das macht für mich dann Fußball aus, ne? Und da willst du immer wieder hin, weil du diese 1-2 Tage danach, nach einem Sieg, ach, da fliegst du. Das ist ein Gefühl, das geht aber wieder, ne? Nach 1,5 Tagen ist das vorbei. Und dann musst du dir das wieder im Training holen. Dann musst du dir das wieder arbeiten, damit du am Wochenende wieder genau das erleben kannst. Und das ist für mich Fußball. Und das sind unsere Spieler auch. Das sind Wettkämpfer. Und das steckt in dir drin. Da kannst du noch so abgeschlagen sein. Es ist immer alles irgendwo möglich. Natürlich haust du da mal eine Phrase raus, ja, und die werden schon, lass die feiern, und wir werden denen dann schon zeigen. Da musst du ja auch erstmal noch nicht dran glauben, aber innen drin schlummert das, und jeder braucht da vielleicht einen Tag, der andere braucht 2 Tage dazu, ja, oder vielleicht auch nur 3 Stunden. Ich habe da insgesamt 1,5 Tage, hätte ich jetzt gesagt, gebraucht, aber ich bin am nächsten Tag um 7 ins Büro gefahren und habe den Matchplan aufgeschrieben für das Spiel in Düsseldorf. Ja, das ist mir nachts gekommen. Ich wusste, wer spielt. Ja, ich habe ein Foto davon gemacht und da kam wieder was in mir hoch, was mal ein Trainer gemacht hat. Wir waren 0-4, glaube ich, in St. Pauli zur Pause zurück. Und dann ist er in die Kabine, hat uns flott gemacht, völlig zurecht. Er hat gesagt, Männer, wir gehen jetzt da raus, zwischen der 46. und 60. schießen wir das Anschlusstor. Zwischen 60 und 70 machen wir das 2-4. Ja, nach der 75. denn das 3-4 und dann schauen wir mal, ob wir es noch schaffen, das ganze Ding gebogen zu kriegen. Ja. Nach 47 Minuten fiel damals das 0-5. Aber ich habe mir das Ding gemerkt und das hört sich blöd an, aber ich habe da reingeschrieben, lass uns in den ersten 15 Minuten ein Tor schießen. Und dann schauen wir mal, ob wir vor der Pause noch, ne, das zweite vielleicht nachlegen. Brauchst du nicht mit Taktik kommen, aber das war der Matchplan. Lass uns das 0-2 vor der Pause machen, dann werden die anfangen zu zittern. Das ist doch klar. Ne? Und dann sind wir wieder da. Dann haben wir eine Halbzeit Zeit, noch ein Tor zu schießen. Und dann geht das ganze Ding wieder von vorne los. Gut war nur, dass wir nur 1-0 zur Pause vorne lagen. Weil ich glaube, da bist du immer noch so ein bisschen in Sicherheit. Ne? Als Düsseldorf, ja komm, also es steht erst 1-0. Mhm. Ja, und so ist es dann auch echt gekommen, ne? Und das kannst du einfach dir nicht aufmalen, aber wir waren viel, viel besser vorbereitet, weil wir dann den Turnaround geschafft haben. Jetzt bist du so nicht mehr, jetzt musst du liefern, sondern jetzt kannst du nur noch überraschen. Ja, und auch wir haben Ereignisse zusammengeschnitten und haben gesagt, Leute, guckt mal in die Historie von Fußballspielen, ja, da stand es schon oft 0-3. Ja? Und es gab Spiele, die sind dann noch komplett gekippt. Ja, warum denn nicht, wenn wir Geschichte schreiben wollen? Und ich habe der Mannschaft gesagt vor dem Spiel, ja, wenn man in 25 Jahren eingibt, ne, historischste Momente im Fußball, Spiele noch gedreht, ja, da kommen wir. Wenn wir das schaffen, dann bist du da dabei. Und dass es dann natürlich auch noch so läuft mit der Dramatik, mit Elfmeterschießen, dass wir das vorher auch noch geübt haben, ne? Also, das ist ja wahnwitzig, ne? Aber wir haben es halt gemacht, wir haben schon noch dran geglaubt. Das hat halt ein bisschen länger gedauert, aber einen Tag vor diesem Spiel am Sonntag hast du gespürt, da ist noch was. Es ist noch was da.
Ja, echt der Wahnsinn. Also das ist wirklich Historie, die da entstanden ist an diesem Tag. Echt der Wahnsinn. Hat man das mittlerweile, gut, jetzt ist es natürlich schon ein bisschen her, aber hat man das mittlerweile auch registriert, vielleicht auch die anderen Beteiligten, dass man da wirklich einen Moment für die deutsche Fußballgeschichte eigentlich geschrieben hat, so ein 0-3 aus dem Hinspiel nochmal aufzuholen, mit diesem Spielverlauf auch?
Ja, man spürt das schon in der Stadt, also wie oft man dann angesprochen wird, weil jeder seine persönliche Geschichte dazu hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich gehört habe, wer was gemacht hat an diesem Tag, von ich habe Rasen gemäht, ich wollte die Scheiße nicht angucken, von ich fahre doch noch nach Düsseldorf, ich fahre nicht nach Düsseldorf, ich bin in Sauerland und ich bin angerufen worden und schau dir das bitte an, was da gerade passiert. Das war ja schon auch so historisch, weil das war das einzige Spiel an diesem Abend, was lief, ne? Und das haben auch sehr, sehr viele in Deutschland dann auch gesehen. Und ja, das ist einfach ein Dramatiker nicht zu überbieten. Und das war schon historisch und das wird es auch immer bleiben. Das ist ein ganz besonderer Moment und den kann man genauso dann auch stehen lassen. Und es war einfach geil.
Definitiv.
Das können war wir nur so
ein großer Tag, auch wenn wir mittlerweile nicht mehr in der Bundesliga sind. Aber das war ein großer Tag und den wird man auch wirklich niemals vergessen. Davon gehe ich aus.
Ich glaube, das bleibt einfach stehen. Das ist auch eine tolle Erinnerung. Das ist jetzt schon wieder lange her. Aber es sind ja immer diese Erinnerungen, die du hast. Ne? Was war denn einfach mal was ganz Besonderes? Und das verbindet ja auch dann die Anhänger vom VfL so insgesamt. Es war was ganz Spezielles. Ich bin einfach nur froh, dass wir das damals zu diesem Zeitpunkt dann auch geschafft haben. Und das hat dann schon nochmal zusammengeschweißt auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, ein großer Tag. Was ich auch krass fand, dann haben wir das da geschafft. Die Nacht war auch ein bisschen länger. Das war ja Montagabend war das, glaube ich. Mhm. Ne?
Ja, also, Montagabend.
Ja, irgendwann mal am Dienstag wieder zu Hause. Für dich ging es ja gefühlt irgendwie schon ein paar Tage später wieder weiter. Dann aber bei der U21, die da auch neu gegründet wurde. Also bist du gerade von so, ich schaffe den historischen Bundesliga-Erhalt und jetzt geht es ein paar Tage später weiter in der U21 in der Oberliga. Also wie hat man denn den Turn hinbekommen?
Da bin ich ganz ehrlich, das war sehr, sehr schwer. Nicht, weil jetzt dieses Ereignis da so groß war, sondern du kannst ja gar nichts verarbeiten. Also du hast keine Pause, ne? Du bist, wie selbstverständlich musst du funktionieren und musst ja dann diese Mannschaft dann auch wieder vorbereiten, die dann vor dir steht und ja, jetzt mach mal. Also das ist, für die tägliche Arbeit ist es gar kein Problem, ne? Das ist unser Job, ist mein Job, aber Fußballtrainer und auch Fußballer ist ja schon auch was Spezielles, ne? Das hat ganz, ganz viele tolle Seiten, aber diese Unplanbarkeit, nicht auch mal ein Wochenende frei zu haben, ja, 6 bzw. 7 Tage zu arbeiten, das sieht man ja eigentlich auch gar nicht so, sich mal dann Urlaub zu nehmen, wann vielleicht auch die Kinder zu Hause Urlaub haben in den Ferien. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wo wir in den letzten 10 Jahren zusammen im Urlaub waren, weil es einfach nicht funktioniert, weil wir da einen anderen Rhythmus haben. Das ist schon schwer, ne? Das habe ich dann auch alles mit mir selbst ausgemacht. Das hat schon gedauert. Ja, aber es geht halt immer weiter. Wir funktionieren da als Trainer, so wie es halt von jedem danach erwartet wird.
Mhm. Es geht halt immer weiter, dann sind wir direkt beim Thema U21.
Genau. Die wurde ja dann wieder neu gegründet, hat dann in der Oberliga, also in der 5. Liga, wieder gestartet. Ein paar Jahre vorher aus Kostengründen abgeschafft, was damals ja so ein Trend war. Jetzt ist der Trend wieder ein anderer. Also die meisten haben wieder eine zweite Mannschaft oder eine U21, 23. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie wichtig ist so eine zweite Mannschaft für so einen Profiklub?
Ich glaube, wenn ich jetzt, das wisst ihr ja bestimmt auch, die U21-Liga wird jetzt nächstes Jahr dann auch eingeführt, ja, und das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Also auch da hat Fußball Deutschland erkannt, dass wir da ein großes Problem haben zwischen Jugendfußball und Seniorenfußball, so möchte ich es jetzt einfach mal sagen, ob das jetzt erste, zweite oder dritte Liga ist, ist ganz klar, es kommen einfach viel zu wenig Jugendspieler, die sehr, sehr gut ausgebildet werden, ja, schaffen dann den Sprung sofort in die Kader der Bundesligisten. Und da ist ein großes Loch entstanden und das haben wir selbst verursacht, weil wir gesagt haben, ja komm, das reicht, wenn die gut ausgebildet sind mit 17 und dann gehen die sofort in die Bundesligamannschaft. Hat man erkannt, dass das nicht so läuft und dadurch wird die Liga jetzt ja auch dann wieder eingeführt, ne, um einfach Spielzeit zu generieren, weil das ist das Wichtigste, wo du dich entwickeln kannst und deshalb fühle ich mich einfach nur bestätigt, dass wir da vor 3 Jahren so, ja, nicht Druck gemacht haben, aber es war schon Initiator, war ich und zusammen mit Patrick Fabian, ja, auch, wir sind ja beides Kinder der Amateurmannschaften, sag ich mal, die alle die diese Karriere dann auch genommen haben über die zweiten Mannschaften, ja, um einfach dann auch den Jungs eine Perspektive zu bieten, ne? Also wir verlangen ja schon sehr, sehr viel von den Jungs, auch in jungen Jahren mit 5, 6 Einheiten pro Woche, ja, und es kann halt einfach nicht sein, dass wir dann aus der U19 25 Spieler, 24 sagen müssen, das war's für dich, jetzt guck mal, wo du unterkommst, ja, und einen nehmen wir dann vielleicht mit hoch, dann schauen wir mal, was passiert. Und deshalb ist diese U21, U23, ist ja offiziell eine U23, das muss man sagen, das ist ja nur inoffiziell, machen wir eine U21 draus. Wir haben damals gesagt, gib den Jungs noch 2 Jahre, wo sie sich auf hohem Niveau entwickeln können. Ja, und da gehst du einfach nochmal Schritte. Und deshalb ist diese zweite Mannschaft so wichtig. Die wird aber erst in 2, 3, vielleicht auch erst in 4 Jahren richtig Ertrag abwerfen, weil wir dann unsere Talente dann auch alle bei uns haben. Ne? Wir haben die letztes Jahr gegründet, wir haben uns einen 3-Jahres-Plan auferlegt. Uns war schon klar, dass das ein bisschen länger dauert, bis wir erstmal die Strukturen wieder schaffen, weil wir haben ja alles abgebrochen gehabt. Und dass es im ersten Jahr natürlich dann sofort klappt, sensationell. Das zeigt auch, dass da wirklich richtig gute Jungs dabei waren, wo wir darauf geachtet haben, dass sie immer irgendwo eine VfL-Vergangenheit haben. Ja, und jetzt das zweite Jahr in der Regionalliga, in der besten Regionalliga Deutschlands, das muss man auch sagen. Mit insgesamt 7 Zweitvertretungen. Das Niveau ist sehr, sehr hoch. Wir spielen hier mit 18, 19, 17-Jährigen in einer der besten Ligen. Wir hatten am Anfang erstmal Probleme, uns da zu etablieren. Vor allem was Zweikampfführung angeht, was Spielrhythmus angeht gegen Erwachsene. Ja, du spielst ja sonst immer nur gegen 17, 18-Jährige, Gleichaltrige und jetzt spielst du halt mal gegen Ja, da kann schon sein, dass ein Zweitligaspieler da noch spielt. Der ist 30 und hat schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Aber sie machen das hervorragend. Wir haben uns jetzt wirklich auch in der Rückrunde stabilisiert und ich hoffe, dass wir da jetzt anknüpfen können. Haben jetzt fleißig Punkte gesammelt, damit wir dann auch im zweiten Jahr sofort da sind, weil diese Stufe ist unfassbar wichtig für die Spieler, dass sie da Spielzeit bekommen auf hohem Niveau.
Jetzt 6 Spiele in Folge, nicht verloren, 4 davon gewonnen. Kleines Polster auf die Abstiegsränge geschaffen und ich glaube, es ist ja so, dass aus der dritten Liga kein Westverein absteigen wird. Wahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich.
Das hat auch Auswirkungen dann auf die Regionalliga.
Genau, also normalerweise wären 4 Absteiger, aber es kommt darauf an, wer aus der dritten Liga dann in unsere Regionalliga West absteigen würde. Da sind potenzielle Kandidaten, wäre Alemannia Aachen gewesen. Die sind aber, glaube ich, so gut wie raus. Die sind jenseits der 40-Punkte-Marke.
Hat ja Manu jetzt geregelt, glaube ich.
Richtig, das hat Manu einen Einfluss gehabt. Ja. Viktoria Köln ist noch die haben aber 38 Punkte, auch 12 oder 13 Punkte vor. Und mit Verl brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Die spielen oben mit. Rot-Weiß Essen spielt auch oben mit. Mhm. Also deshalb werden wahrscheinlich auch nur 3 Mannschaften absteigen. Wahrscheinlich. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ich mich hier festlege. Ne? Und nachher ist es anders.
Aber ihr seid auf einem guten Weg. Das
wir können sind wir auf so einem, festhalten. Richtig. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind sehr stabil geworden. Haben gestern auch wieder eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Über 60 Minuten zumindest mit allen Umständen. Wir sind halt noch eine zweite Mannschaft. Wir müssen sehr oft auch reagieren, was passiert oben. Wer kommt? Kommt überhaupt niemand? Welches Spiel ist wichtiger? Wo wird der Fokus gesetzt? Das sind alles diese Themen, die wir bearbeiten müssen dann in der U21, aber die Jungs machen einfach Spaß, das sind junge Erwachsene, ne? Die haben auch den Traum vom Fußballprofi. Ich glaube, da haben sie einen ganz guten Trainer, der das sehr gut einschätzen kann, ihnen sehr viele Tipps gibt und ich glaube, das ist eine ganz gute Stufe, um sich dann zu beweisen.
Wunderbar. Wünschen wir für den Endspurt in der Regionalliga schon mal viel Erfolg. Ja, unser Gespräch ist aber noch nicht beendet.
Nein, da machen wir jetzt Folgendes.
Trikottausch.
Wir machen den Trikottausch und leiten ein bisschen über zu deinem Privatleben. Keine Sorge, wir wollen jetzt nicht irgendwie schmutzige Wäsche waschen oder sonst was, sondern wollen einfach dich noch...
Gibt's da welche?
Das wissen wir nicht.
Nein,
wenn du willst, kannst du das auch machen.
Aber
wir fragen zumindest nicht danach.
Okay.
Wonach wir fragen... ist nach deiner Herkunft. Du kommst aus dem Allgäu, also ich war ein paar Mal im Urlaub da, ich kenne jetzt aber keinen, der da wohnt, aber ich stelle mir das einfach ganz, ganz anders vor als den Ruhrpott. Wie war so deine Kindheit damals da im Süden von Deutschland? Wie können wir uns den kleinen Butsche vorstellen? Ja.
500 Einwohnerdorf, die nächstgrößere Stadt mit 5000 Einwohnern, so 6-7 Kilometer weg. Musikverein, Sportverein. Boah, mehr war da, glaube ich. Also, ich sage, wahrscheinlich gab es noch andere Vereine, aber das war's. Sehr, sehr ländlich. Ich muss ein bisschen korrigieren. Ich bin offiziell ja im Allgäu geboren, aber das ist ganz am Rande des Allgäus. Also, wo ich herkomme, das ist eigentlich Oberschwaben.
Okay.
Ja, aber es geht ganz schnell ins Allgäu über. Allgäu stellt man sich ja sehr hügelig vor, das ist ja die Vorstufe vom Vorarlberg da unten, also richtig bergig. Das ist schon schön landschaftlich, wenn man das mag, ja, zum Joggen, zum Radfahren, Ausgangspunkt. Da ist so ein bisschen Friede vor der Eierkuchen, sage ich mal. Na, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit. Ne? Ich wurde sofort in den Sportverein gesteckt. Ne? Ich musste in den Musikverein. Ja, habe da dann Musik oder beziehungsweise Schlagzeug spielen gelernt. Ich habe in allen Sportvereinen, ob das Kinderturnen war, ich habe alles gemacht. Ja? Tennisverein war dann in der nächsten Stadt. Genau, ich war sehr, sehr sportlich unterwegs. Schule natürlich, musste man machen. Aber ich war ständig unterwegs und habe alles ausprobiert, was da so gegeben war.
Musikverein, da müssen wir mal eben drauf eingehen.
Ich möchte noch eine
Frage stellen. Ach ja, natürlich, du musst dich auch nicht entschuldigen.
Okay, danke. hast du denn jetzt heutzutage noch viel Kontakt zu Familie oder so da vor Ort?
Ja.
Bist du öfter da?
Meine Eltern wohnen dort mit meiner Schwester. Meine Schwester hat 4 Kinder, die wohnen alle in einem Haus zusammen. Oh. Genau, und wir sind leider nicht ganz so oft dort, aber vielleicht zweimal im Jahr können wir das schon irgendwie verbinden. Das sind 600 Kilometer, das ist immer schon auch eine Fahrt. Das dann unter einen Hut zu bringen, Ist schwierig, aber ich vermisse natürlich, da bin ich ganz ehrlich, immer das, was man nicht hat, das vermisst man ja dann auch immer, die Berge. Ja, ich wurde, früher war es so, dass man in den Skibus gesteckt wurde, dann ist man eine Stunde ins Vorarlberg gefahren, dann hat man die schönsten Skipisten gehabt. Wir waren sehr, sehr viel Skifahren, gerade Samstag, Sonntag. Das ist schon eine Sache, wo ich, dass man hier einfach vermisst, ja, und ich bekomme ja viele mit, die dann auch sehr gerne Ski fahren, die müssen immer 8-9 Stunden fahren. Wenn ich das so zurück überlege, dass du manchmal nur eine Dreiviertelstunde dann kurz gefahren bist und hattest dann wirklich ganz tolle Skipisten, das ist das, was ich so ein bisschen vermisse. Aber kann man ja im Urlaub machen.
Ja, genau. Ja.
Wenn du ihn mal hast.
Wenn man an Weihnachten, genau, zum Beispiel, ja, kann man das ganz gut machen.
Ja, Musik. Oh, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass es sogar die Überlegung gab, vielleicht Musik professionell zu betreiben, also das wirklich als Beruf dann auch auszuführen oder so. Ist das richtig?
Ist richtig, ja. Also ich war wirklich mit 16 ungefähr, 16, 17, musste ich mich dann schon auch mal entscheiden, in welche Richtung das es gehen sollte. Ich habe Fußball gespielt, ja, ich habe auch sehr viel trainiert, aber nur in verschiedensten Vereinen. Und ich habe sehr ordentlich, sehr gut Schlagzeug gespielt. Also ich konnte auch Stabspiele, das heißt so Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon, sowas. Ich konnte mit 4 Schlägern spielen. Also ich war schon sehr, sehr talentiert. Und das war aber dann auch schon auch ein Übungsaufwand, der sehr hoch war. Ja, und dann hast du 5-mal Fußball gespielt, dann musstest du aber auch mal 5-mal in der Woche musstest du schon auch dann Schlagzeug üben. Ne? Und irgendwann hat sich das dann schon nicht mehr ganz so rund. Ja. Die Schule hat dann auch ein bisschen drunter gelitten und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagen musst, was machst du jetzt mehr? Wo konzentrierst du dich drauf? Ne? Und ich hatte in 2 Bands gespielt. Ich habe einen Musikverein, so einen Blasmusikverein, so richtig gespielt, so richtige böhmische Musik. Ne? Ich konnte halt einfach alles und es hat auch immer riesen Spaß gemacht. Aber ich habe mich dann schon irgendwann mal so mit 16, 17 dann ging es schon Richtung Fußball und die Musik hat mich aber immer begleitet, ja, und das spiele ich ja heute auch noch so, nicht mehr so exzessiv wie früher, aber ich brauchte das auch früher, weil ich war ein diagnostiziertes ADHS-Kind und
einfach mal Luft ablassen, ja.
Richtig, und Das war wirklich so, bist du von der Schule nach Hause gekommen, war ich eine Stunde unten am Drumset und dann wusste meine Mutter, irgendwas ist wieder passiert in der Schule, ne? Hast du wieder eine schlechte Note bekommen oder Fußballspiel schlecht gelaufen, das war mein Ventil, ne? Und deshalb habe ich das halt ja auch damals auch sehr professionell betrieben, ja.
Und hast du heute noch eins irgendwo im Keller stehen oder so?
Ich habe damals dann von meiner Frau irgendwann mal ein E-Schlagzeug geschenkt bekommen, sodass ich das auch dann mitnehmen konnte auf meine verschiedenen Stationen, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, dann Bochum. Und jetzt steht es bei den Kindern oben, genau, und ich spiele auch noch, ja.
Und die Kinder hast du auch infiziert mit dem
Musik? Noch nicht ganz so richtig, aber vielleicht kommt das noch.
Okay, ja. Gut. Ja, deine Frau, hast du gerade angesprochen, die hast du hier in Bochum kennengelernt in der ersten Phase. Mhm. Die ist dann aber mit nach Freiburg gezogen danach?
Richtig, ja. Das war gar nicht so einfach. Sie hat hier in Bochum Jura studiert und war im Referendariat und musste noch das 2. Staatsexamen schreiben oder durfte das schreiben. Und das war gerade der Wechsel. Ich habe aber gesagt, wenn ich nach Freiburg wechsle, dann möchte ich gerne, dass du mitkommst. Ja, und sie hat sich dann schlussendlich entschieden, dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt und hat das dann auch so gemacht, genau. Und dann ist sie mit nach Freiburg, war eine ganz tolle Zeit und ist jetzt hier wieder in Bochum, genau, am Amtsgericht hier und alles super.
Deine beiden Jungs, was hast du gesagt, 12 und 14, das heißt, die sind dann nicht hier in Bochum geboren, oder?
Einer ist in Bochum geboren, ja. Der andere ist ganz stolz in Frankfurt geboren.
In Frankfurt geboren, okay. Ja. Und jetzt alle hier. Ich kann mich an so ein paar Situationen erinnern. Unser Büro drüben, das ist ja da so schräg überm Kraftraum, altes Medienzentrum und so. Da ist ja davor dieser kleine Kunstrasenplatz. Und da hat man in den letzten Jahren auch öfter mal Heiko Butscher mit seinen Jungs spielen sehen. Ne? Ist richtig. Also
da fährt der Bulli vor und dann gehen die Türen auf und Familie Butscher plus Anhang kommt raus und
dann wird gekickt. Und dann gehen die Fenster und Türen oben zu, genau, weil es dann ein bisschen lauter wird. Nein, dieses Vorfeld, das haben wir Gert-Jan Verbeek dann auch, glaube ich, schlussendlich zu verdanken, weil er da ein großer Freund von war. Und ich finde das eine unfassbar gute Investition, die wird leider viel zu wenig benutzt und genutzt. Und einfach klasse, ne? Eine kleine Fläche, wo du sehr viel an technischen Fertigkeiten arbeiten kannst. Und ja, die sind ja hier im Stadion auch groß geworden, ne? Und wenn die hier irgendwo im Umfeld vom VfL ja sein können, das ist immer auch was Spezielles und Schönes, ne? Und das finde ich auch gut, weil das nicht selbstverständlich ist, ja. Und da habe ich natürlich auch immer wieder Lust, mit denen zu kicken, ohne dass ich die jetzt bis zum Tode fördere, das auf gar keinen Fall. Aber ja, ein bisschen was mitgeben ist immer, und das soll ja auch Spaß machen.
Aber die Jungs spielen auch im Verein?
Genau, die sind bei unserem Partnerverein in Hordel, ja,
ja.
Spielen da, genau, und fühlen sich da absolut wohl, alles gut.
Hordel, glaube ich, auch eine ganz beliebte Adresse. Ich meine, Totos Sohn,
ja, ist, glaube ich, auch. Also Mats spielt mit Totos Sohn zusammen, genau, in, ja, einer, gut, Mannschaft. Ja, und deshalb haben wir da immer auch schon sehr viele Berührungspunkte. Und das Schöne ist, dass es halt dann auch Abendstraining ist, dann kannst du da auch mal mitfahren. Ja? Da bist du dann auch irgendwann mal durch, dadurch, dass wir vormittags oder auch dann nachmittags trainieren können, auch mit der U21, ist es dann auch mal schön, so ein bisschen runterzukommen und einfach mal, ja, auf den Sportplatz so zu laufen und nicht irgendwie ein Training machen zu müssen, weil das ist auch schon anstrengend, ne? Das muss man auch mal sagen, NLZ-Arbeit, die Jungs kommen um 16.30 Uhr bzw. 18 Uhr ans NLZ und trainieren dann bis 20 Uhr. Ja, viele gibt es noch, die dann noch, ich weiß nicht wohin, fahren müssen und kommen dann um 22 Uhr nach Hause. Das ist als Trainer ja auch nicht anders. Dann bist du um 20.30 Uhr bist du fertig, bist du dann zu Hause bis 21 Uhr. Ist auch sehr speziell und gerade mit Familie natürlich auch nicht optimal.
Wo trifft man euch sonst so an in Bochum und Umgebung, wenn man ein bisschen Zeit bleibt? Kaffee im Ehrenfeld hast du vorhin schon mal gesagt, aber da trinken die Jungs noch nicht mit.
Also wir fühlen uns eigentlich so am wohlsten, bin ich ganz ehrlich, zu Hause bei, ja, uns. Wir wohnen ja sehr stadtnah, wir haben einen schönen Park da gleich davor, wir haben einen Hund, ich laufe sehr gerne spazieren und bin da draußen. Also wir sind ja, glaube ich, auch eine sehr langweilige Familie, so, ne, weil wir einfach viel Zeit miteinander, wenn das geht, also das, was wir haben, verbringen wir sehr, sehr viel Zeit miteinander. Wir schauen, dass die Hobbys der Jungs dann einfach, dass das läuft. Das muss auch sehr strukturiert sein. Die trainieren ja auch dreimal plus immer ein oder zwei Spiele am Wochenende. Ja, das ist sehr viel Arbeit einfach in der Struktur, dass das alles läuft. Ja, und sind eigentlich dann, wir sind nicht großartig unterwegs, ne? Also wenn wir mal Zeit haben, dann fahren wir als Familie nach Frankreich, weil wir da sehr, sehr gerne sind. Wir sind da sehr oft in der Bretagne unterwegs. Auch das ist eher wahrscheinlich für viele langweilig, aber da ist es ruhig. Da haben wir alles, was wir brauchen. Wir gehen sehr gerne auch mal laufen. Mit meiner Frau gehe ich sehr gerne laufen. Das ist absolute Quality Time, wenn wir mal eine Stunde zusammen auf der Trasse laufen können. Mhm. Ja, und hört sich alles total langweilig an.
Finde, ne, ich nicht.
Aber genau das macht es irgendwie aus. Diese ganzen Gewohnheiten, wie das dann so abläuft, ne? So der Alltag, ist alles super. Ne? Ja. Da fühlen wir uns sehr, sehr wohl.
Ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, also ich meine, selbst für uns ist so ein Wochenende mit Fußball dann ja schon irgendwie nervenaufreibend. Wenn man dann noch hauptverantwortlich da für die Jungs auf dem Platz ist, dann geht das ja noch mehr an die Nerven. Dann, glaube ich, wäre ich auch froh, wenn ich einfach mal ein bisschen die Ruhe genießen kann.
Also das ist wirklich echt auch anstrengend. Ne? Ja. Also ob das jetzt die Bundesliga ist, klar, da ist nochmals, weil einfach der Rahmen noch viel, viel größer ist. Aber an sich das Spiel ist ja genau dasselbe, wenn wir jetzt gestern Abend in Bonn spielen. Auch da hast du einfach Druck, du hast bestimmte Ziele, die du erreichen musst und das musst du gemeinsam mit deiner Mannschaft schaffen. Aber ich bleib dabei, ich habe eine ganz, ganz tolle Mannschaft mit einem ganz tollen Charakter. Ja, die Jungs sind bereitwillig, alles zu geben und immer an die Leistungsgrenze zu gehen. Und das macht riesen Spaß, ne? Und deshalb, ja, für die lege ich die Hand ins Feuer. Und das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, weil du viel zurückbekommst. Und du kannst halt einfach auch noch ein bisschen schleifen, du kannst denen was mitgeben und wenn du dann siehst, dass sie das annehmen und ja, sich da so weiterentwickeln, auch als Mensch, ne? Das sind ja alles auch ganz normale Menschen, die können zwar sehr, sehr gut Fußball spielen, aber auch die haben Probleme, ne? Und sind froh, wenn sie mal in den Arm genommen werden und ja, dann macht total viel Spaß.
Wir haben beim Sag mal schnell die Frage gehabt, Porsche oder Bulli, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das ist jetzt schon ein paar Minütchen her. Doch, die hatten wir da mit drin.
Da wurde beides gesagt, wenn ich mich
richtig erinnere. Beides. Bist du Autoliebhaber?
Überhaupt nicht.
Du kommst auch manchmal mit Fahrrad zur Arbeit, das weiß ich.
Ich fahre sehr viel Fahrrad, genau, ja. Weil erstens bin ich viel schneller in der Stadt. Ne? Habe jetzt aber mein E-Bike abgegeben. Ich fahre jetzt wieder Normalfahrrad, das habe ich mir jetzt auferlegt. Ja, und ich gebe auch zu, also ich fahre ein Familienauto, ne, und ich habe auch einen sehr, sehr schönen weißen Porsche zu Hause.
Der ist wirklich sehr schön.
Der ist wirklich sehr schön, der ist auch sehr alt. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich Autoliebhaber bin, sondern weil meine Frau gesagt hat, jetzt gönn dir irgendwas mal, ne, was dich ausmacht. Ich fand das immer schön, aber ich brauche das nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Und ich habe einen sehr guten Freund, der sehr viele so alte Porsche besitzt, weil er die sammelt, und der wollte sich von diesem trennen. Und der hat mir schon immer gefallen, und irgendwann hat Maren dann gesagt, jetzt mach es doch einfach, weil sonst machst du es nie. Und ich bin ja, weil ich ja aus Oberschwaben komme, ich bin so ein typischer Schwabe, ich bin sehr sparsam, ich bin, ja, ich brauche einfach nicht so viel, und ich definiere mich überhaupt nicht über Autos. Und da finde ich eigentlich eher immer peinlich. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist noch ein Auto.
Der ja, macht schon was her.
Wenn der du macht, damit durch der macht was her, und das mache ich nicht oft. Und eigentlich das Schönste ist immer, wenn du aussteigst und sagst, ach, das ist aber echt noch ein schönes Auto. Ne? Und dann sagst du, ja, danke, das ist richtig. Ja? Das ist einfach ein Auto. Ja, es braucht auch viel Pflege und alles, aber da bin ich auch stolz drauf, und ja, habe ich auch kein Problem mit dazu sagen, dass ich einen Porsche fahre. Ja, dann fahre ich jetzt halt einen Porsche, aber ist mir überhaupt nicht wichtig.
Ja, schönes Teil auf jeden Fall. Wenn du mal einen brauchst, der drauf aufpassen soll, sag Bescheid. So, wir gucken mal ein bisschen auf die Uhr. Ja,
sollen wir unsere letzte Kategorie einläuten?
Ja, komm.
Komm.
Ja, ist heute schon Weihnachten?
Ich sag's das jedes Gambo, Mal. Oder? Ja, sicher. Ja, ja. Ich sag's auch jedes Mal, ist natürlich unsere Lieblingskategorie, so schön wir das mit dem Reden vorher finden, aber wir warten eigentlich die ganze Zeit nur da drauf.
Nein, das ist natürlich Quatsch. Witz.
Ha. Also, für uns ist heute mal wieder Weihnachten, herrlich, denn du hast uns was mitgebracht. Jetzt sind wir sehr gespannt.
Oder lacht er schon,
Nein, also das ist wahrscheinlich für euch nichts Besonderes, für mich aber schon. Ich habe mir wirklich auch echt Gedanken gemacht, ne? Und ich habe das so ein bisschen auch verfolgt, was andere so mitgebracht haben. Und natürlich mit der Relegationszeit, mit diesem Nichtabstieg, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Erinnerungen. Ich habe zuerst dran gedacht, ich bringe euch das mit, was ich wirklich noch zu Hause stehen habe.
Darf ich?
Weißt du was?
Nee, darf ich nur eben eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hast du zu Hause irgendwie so ein Zimmer oder einen Schrein oder was auch immer, wo du so deine Habseligkeiten hast?
Nee. Okay. Ich habe ein paar Sachen, ich habe ein paar sehr schöne Trikots getauscht von früher. Die habe ich im Keller irgendwo liegen. Also die sind schon noch da, aber... Boah, ich mag das nicht, wenn jetzt nicht irgendwas so von mir persönlich, ich mag nicht mal, wenn, ich habe ein großes Foto zum Abschied geschenkt bekommen, so ein Bild, als ich aufgehört habe. Ja, das ist mir jetzt nicht peinlich, also ganz im Gegenteil, aber ich mag mich selber eigentlich nicht irgendwo hängen sehen, ne? Weil das bin ich so. Okay. Ne? Ich bin ja eher derjenige, der im Hintergrund gute Arbeit abliefert, und dann habe ich meine Ruhe. Ne? Das ist, so bin ich halt. Ne? Und da mache ich lieber meine Arbeit. Aber ich habe zuerst gedacht, komm, ich bringe euch das mit, was ich wirklich mit nach Hause genommen habe, als ich um 7 Uhr aus dem 360 raus bin. War bei Schmidtmeier kurz und habe noch Brötchen geholt für meine Kinder zu Hause, weil die dann Schule hatten. Und ich bin durch den Rechner Park gelaufen mit einer Astra-Rakete. Wisst ihr noch? Kennt ihr das?
Ja.
Es gab kein
bei Schmidtmeier.
Es gab kein Bier mehr in Düsseldorf, ne? Und da stand dann irgendwann mal ganz am Schluss, als ich fertig war mit der Pressekonferenz, noch eine Bierkiste, und das war voll mit Astra-Bier und Astra-Rakete. Ich wusste nicht, was Rakete ist, aber dass da Wodka drin ist, das wusste ich wirklich nicht. Ja, und ich habe da dann 3 oder 4 habe ich mitgenommen, und die 3, 4 habe ich auch behalten. Ich habe die auch irgendwann mal ausgetrunken, und ich bin dann wirklich, ich war schon leicht angetrunken, ja, durch den Rechnerpark mit der Astra-Rakete und bin dann zu Hause eingefallen. Und die Astra-Rakete wollte ich euch eigentlich mitbringen, aber da ihr schon einige Sachen aus der Relegationszeit habt, dachte ich, es soll ja was Persönliches sein. Es soll was mit, ja, auch mit dem Sport, Fußball an sich zu sein, und das soll eine Verbindung irgendwie haben. Ja, und deshalb, jetzt greife ich rüber, habe ich euch wirklich was mitgebracht, was absolut Persönliches. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ich sehr musikalisch bin, dass ich ganz passabel Schlagzeug spielen kann. Und das sind meine Drumsticks, die ich zu Hause immer benutzt habe, weil ich mich auch sehr oft abreagiert habe nach Spielen, Fußballspielen, auch bei VfL-Spielen. Das ist einfach, das ist ein Ventil gewesen. Und das verbinde ich immer mit meiner ganzen Fußballkarriere. Das war überall dabei, auf meinen ganzen Stationen. Ja, und das sind meine Drumsticks, die würde ich euch gerne geben. Das ist Musik und Fußball verbunden. Und das ist für mich persönlich was ganz Besonderes. Ach,
vielen Dank. Sehr stark, Butsch. Wir werden sie in Ehren halten, so wie alle anderen Geschenke natürlich auch.
Das ist sehr toll und besonders.
Richtig, ja, cool.
Vielen
Dank.
Sehe
ich das von hier richtig? Sind die signiert? Oder?
Ja, das sind die von Nate Smith.
Ach so, nicht von dir.
Der ist etwas besser als ich. Ja, und der hat auch eine eigene Linie. Aber die sind ganz gut zu spielen und gerade für das E-Schlagzeug echt gut gemacht. Und die habe ich echt schon länger. Das sieht man auch vielleicht an der Bespielbarkeit. Aber für mich was Persönliches, hat auch was mit Fußball zu tun. Das hat mich die ganze Karriere lang begleitet.
Ja, überragend. Klasse. Vielen Dank. Wenn du die irgendwann mal benutzen musst und ein bisschen abreagieren musst, du weißt ja, wo wir wohnen, dann kommst du vorbei.
Dann komme ich auch euch zurück.
Trommeln können wir auch manchmal, ne?
Ja,
stark. Vielen Dank, Butsche.
Besten Dank. Euch zu danken. So, wir haben die Halbzeit natürlich mal wieder komplett überschritten.
Leicht drüber, ne?
Aber wir hatten auch einen Gast, der sehr, sehr viel zu erzählen hat. Es war sehr unterhaltsam, sehr schön. Vielen Dank.
Sehr schön. Es war toll. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Auch nochmal der Hinweis, ihr könnt uns natürlich auch zu sehen bei YouTube oder VfL 1848 TV. Schaut da sonst gerne auch mal rein. Auch sonst in die alten Folgen. Die sind ja zeitlos meistens.
Sehr gerne, wenn ihr noch irgendwas habt, podcast@vfl-bochum.de, Anregungen, Kritik, Wünsche und so weiter. Schickt einfach alles rüber.
Vielen Dank.
Ich habe euch zu danken.
Zeit und
danke.
Viel Erfolg weiterhin und wir sehen uns.
Danke euch.
Ciao, ciao.
Ciao.